Ich lese aus 1. Könige 17, die Verse 9 bis 16. Mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. Und er machte sich auf und ging nach Sarepta. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief zu ihr und sprach: Hol mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach: Bring mir auch einen Bissen Brot mit. Sie sprach: So wahr der Herr, dein Gott, lebt. Ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will's mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir's heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und im Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß, und sie auch, und ihr Sohn, Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und im Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Elia.
In den ersten drei Sonntagen ging es um den Themenblock Offen sein für Gottes Wege mit uns. Das heißt, dass wir nicht aufs Geratewohl irgendwie leben, arbeiten, sondern dass wir es lernen, mit Gottes Herzen zu sehen. Denn effektive Arbeit geschieht dort, wo der Mensch fragt und erkennt: Was hat Gott eigentlich vor? Wo will er hin? Wie möchte er mich gebrauchen? Und sehen wir, da gibt es manch unvorhersagbare Situation, mit der wir nicht gerechnet haben. Aber das heißt nun nicht, dass Gottes Wille für uns etwas Willkürliches oder ständig Wechselndes wäre, sondern Gottes Wille für uns hat auch einige sehr konstante, unveränderliche Seiten. Gott hat uns in seinem Wort ein paar Werte aufgeschrieben, die ihm immer wichtig sind und die unveränderlich gleich gelten. Und wenn wir diese Werte kennen, dann müssen wir nicht ständig unsicher auf der Suche sein: Was will Gott denn heute von mir? Dann brauche ich nicht ständig so diesen besonderen Eindruck: Das sollst du jetzt tun. Oder wieder eine Offenbarung: Und jetzt das. Sondern dann können wir auch sehr genau wissen: Gott möchte generell, dass ich dies oder jenes tue. Denn diese Grundwerte sind unserem Gott wichtig. Und so möchte ich heute am Beispiel des Mose einen dieser Grundwerte betrachten und sehen, was kann es denn darum herum noch für Schwierigkeiten geben, wenn man versucht, danach zu leben. Und wie kann man auch diese Schwierigkeiten lösen? Zunächst einmal aber erst einige Bemerkungen zur Geschichte des Mose. Mose war von Kind aus schon ausersehen, nämlich Israel aus der Gefangenschaft der Ägypter zu befreien. Und als er 40 Jahre alt war, unternahm er einen Versuch, der sehr stark von seinem Ego, von seinem Selbst geprägt war. Und der ist kläglich gescheitert. Er brachte einen Ägypter um und hat ihn auch nicht gut genug verscharrt, dass man den gefunden hat. Und die Sache wurde aufgedeckt und er musste fliehen. Und die nächsten 40 Jahre verbrachte Mose schmollend in der Wüste. Er war sauer auf Israel, sauer auf Ägypten, sauer auf die Wüste und wahrscheinlich auch sauer auf den Herrn. Und zurück blieb ein frustrierter, ein verbitterter Mose. Aber dann eines Tages trat der Herr in einer Erscheinung zu ihm und sagte: Du Mose, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Und wir lesen in 2. Mose 3, Abvers 7. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Und ihr Geschrei über ihre Bedränge habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypterhand und sie aus diesem Land heraufführe in ein gutes, weites Land. In ein Land, darin Milch und Honig fließt. In das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Weil er nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, führst. Sehen wir? Hier ist wieder ein gutes Beispiel, wie Gott und Mensch zusammenarbeiten. 40 Jahre vorher ist Mose vorweggestürmt. Ich bin der Befreier, ich bin der Große, jetzt geht's los. Aber das war nicht Gottes Stunde. Und so hat er nichts bewirkt. Aber 40 Jahre danach sagt der Herr plötzlich: Hey Mose, jetzt ist es soweit. Jetzt geh los. Und im Folgenden sehen wir, wie sich eins ins andere fügt, wie Mose dem Volk Israel hilft, in einzigartiger Weise. Und so wollen wir heute Morgen einmal einen ganz besonderen Schwerpunkt aus dem Wirken Gottes herausgreifen und sehen, was das für uns bedeutet. Wenn wir uns Gottes Wirken durch die ganze Bibel anschauen, können wir feststellen, Gott geht es immer und immer wieder darum, dass er bedürftigen Menschen zur Hilfe kommt. Ich habe das Leid der Israeliten gesehen in Ägypten. Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit. Die Dinge, die er tut, die sind darauf ausgerichtet, Menschen in Nöten zu helfen. Jesus hat es einmal klar gesagt, dass dies auch sein Auftrag sei, als er nämlich in der Synagoge von Nazareth sich die Rolle des Jesaja reichen ließ, die Stelle aufrollte, es waren ja Rollen, Jesaja 61, Vers 1 bis 2. Da steht: Der Geist, und das las Jesus vor, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Das ist also etwas, das Gott total wichtig ist, der Dienst an Bedürftigen. Und darum sind auch wir dazu berufen, Brücke zu sein, über die die Hilfe Gottes zu den Menschen kommen kann. Zu Menschen, die in Sünde verstrickt sind, dass sie Erlösung erfahren. Zu Menschen, die innerlich oder äußerlich zerbrochen sind, dass sie Hilfe bekommen. Zu Menschen, die gebunden sind, dass sie Befreiung erleben. Zu Menschen, die im Mangel leben, dass sie Fürsorge erfahren. Zu Menschen, die einsam sind, dass sie einen Platz in der Gemeinschaft finden. Und all das soll aus einer Barmherzigkeit geschehen. Aus der Miseria Cordias, die Barmherzigkeit. Am Dienstag haben meine Frau und ich ein Kloster im Südharz besucht. Und das Chorgestühl war früher aus Stein. Und die Zisterziensermönche haben 7-mal am Tag und 1-mal in der Nacht gebetet. Das kann schon anstrengend sein. Als diese Kirche gebaut wurde, haben sie ein hölzernes Chorgestühl gehabt und da gab es sozusagen Klappen. Da konnten sie stehen in diesem Chorgestühl, aber man konnte auch etwas runterklappen und sich draufsetzen. Daher, das hat uns die Frau gesagt, die Touristenführerin, hat gesagt, daher heißt es, halt die Klappe. Weil sie hat ihn mal runterknallen lassen, das war ziemlich laut in der Kirche. Also halt die Klappe, lass sie ganz langsam runter. Und dann gab es noch die kleine Misericordias. Das ist so ein kleines Ding, was man an dieser Klappe noch runterklappen konnte, wenn sie hochgeklappt war, sodass man sich so ein bisschen anlehnen konnte und so einen leichten Sitz hatte, damit man während der Gebetszeiten auch ein wenig körperliche Entlastung hatte, um sich auf das Geistige zu konzentrieren. Klammer zu. Ich habe gesagt, all dieses zu den Menschen geschickt sein, das soll aus Barmherzigkeit geschehen. Und das bedeutet, wir sollen uns mit Menschen und ihren Nöten identifizieren, dass ihre Not unser Anliegen wird. Dass wir nicht nur so drangehen, also ich merke das manchmal, wenn hier jemand klingelt und ich weiß schon, die wollen mir was erzählen und letztlich wollen sie nur Geld haben, wo ich dann auch immer denke, boah, ey, eigentlich habe ich jetzt gerade was anderes vor. Also dieses, da will schon wieder einer was. Oder auch dieses andere, eigentlich müsste ich ja, ein guter Christ macht das ja so. Oder auch, oh, schon wieder ich, warum ich denn? Ach, na gut, mache ich's halt. Das ist nicht die Art von Barmherzigkeit, die Gott meint. Sondern Gott möchte, dass die Not des anderen unser Anliegen wird. Dass wir hingehen und im Namen Gottes Menschen dienen. Aber da gibt es nun einige Hürden, die auch schon im Leben des Mose zu sehen sind. Es gibt sogenannte regelrechte Barmherzigkeitskiller. Und es gibt Umstände, die Barmherzigkeit auslöschen wollen und können. Und wir wollen uns diese anschauen. Und der erste Gedanke ist, zu viele Nöte. Der erste Barmherzigkeitskiller ist, dass es einfach viel zu viele Nöte und Bedürftigkeiten in dieser Welt gibt. Mose war ein gestandener Mann von 80 Jahren. Er hat ständig um sich herum Nöte miterlebt. Das Volk Israel, das unterdrückt wurde, jede Menge soziale Ungerechtigkeiten und der alte Orient war voll davon. Und die Welt damals, das haben wir letztes Mal schon gehört, ist nicht besser als die Welt von heute. Und irgendwann gewöhnt man sich dran. Irgendwann lebt man halt damit. Man muss sich ja arrangieren. Und wie geht es uns dabei? Wir bekommen Post von irgendwelchen Hilfsorganisationen. Hungernde Kinder im Jemen. Helfen Sie jetzt. Und da ringt man sich durch, überweist was. Am nächsten Tag kommt wieder Post, diesmal von der Blindenmission. So vielen könnte geholfen werden. Dann waren da die Flutopfer, dann waren da die Spendenaufrufe für die Ukraine. Wieder eine Möglichkeit zu helfen. Nächste Woche haben wir hier unser Kinderhilfswerk Global Care. Auch da die Möglichkeit zu helfen, Patenschaften zu übernehmen, bei Katastrophenhilfe dabei zu sein. Irgendwann bekommt man aus diesem Wust nicht mehr raus und es wird einem irgendwie zu viel. Und dann schalten wir die Nachrichten ein und eine schlimme Meldung nach der anderen. Und schließlich ist es soweit, wir reagieren nicht mehr darauf. Es ist einfach alles viel zu viel. Und sehen wir, hier gibt es nun zwei Möglichkeiten, wie wir darauf reagieren. Da gibt es einerseits die, die so ein weiches Gemüt haben, die nie Nein sagen können. Die ständig das Gefühl haben, für alles Verantwortung übernehmen zu müssen, was in ihrer Umgebung geschieht und was an sie herangetragen wird. Und das führt sehr schnell zu einer Überforderung. Und auf der anderen Seite ist da die Gefahr, dass wir abstumpfen. Dass wir irgendwann gar nicht mehr auf irgendetwas reagieren, sondern dass wir mit geradem Blick durch das Elend laufen und nur noch uns und unsere Bedürfnisse im Blick haben. Das ist also ein Barmherzigkeitskiller, dass es eben so viel Not gibt und dass man sich einfach dieser vielen Not gegenüber hilflos fühlt. Was ist Gottes Antwort darauf? Ich möchte eine Antwort in zwei Teilen geben. Den einen für die einen unter uns, die sich für so viele Dinge verantwortlich fühlen, die sich ständig überfordert fühlen, sagt Gott, hör mal zu, du bist nicht für alles zuständig. Du bist nicht für alles zuständig, was um dich herum läuft. Und hier kommt wieder ins Spiel, was wir vorletzten Sonntag betrachtet haben. Wir müssen uns nämlich fragen, welches aus diesem riesigen Bereich an Not um uns herum sind die Dinge, die Gottes Aufgabe für uns sind. Wir können nicht Braunschweig komplett ändern. Wir können auch nicht alles um den Westfalenplatz herum ändern. Wir können auch nicht unser persönliches Umfeld ändern. Aber Gott will uns die Situation zeigen, die Menschen zeigen, für die er einen Auftrag für uns hat. Und so müssen wir gerade diejenigen, die am liebsten überall helfen würden, mal Mut aufbringen und sich einschränken, um zu fragen, Herr, was soll ich herausgreifen? Was sind die Dinge, die du durch mich verändern möchtest? Ein Prediger erzählte einmal, da war eine Frau in seiner Gemeinde, die hatte eine riesige Gebetsliste. Ein paar hundert Namen, für die sie jeden Tag beten wollte. Er hat ihr gesagt, streich das zusammen. Das schaffst du nicht. Und irgendwann gibst du frustriert auf. Und sie antwortet, nein, die brauchen das doch alle. Dann nahm der Prediger ein Telefonbuch und reichte es ihr und sagte, hey, nimm das als deine Gebetsliste. Die haben es alle nötig. Das ist nur das Örtliche. Seht ihr, wir können nicht für alle Sachen, wir können nicht für alle Menschen, was zweifellos wichtig wäre, da sein. Wir müssen es lernen, uns zu beschränken. Und darum ist es so wichtig zu lernen, auf Gottes Stimme zu hören. Wo sind offene Türen für uns? Und sehen wir, da geht es oft erstmal um den Einzelnen oder die Einzelne. Dass Gott uns einen Menschen zeigt, für den er oder sie da sein kann. Vor 4 Wochen hatte ich nach dem Gottesdienst hier ein Gespräch mit einer Frau, die gesagt hat, ich habe mir am Anfang des Jahres vorgenommen, für eine Person ganz konkret zu beten. Und habe ich mir gedacht, das ist ein guter Anlass. Ich erstelle mal so eine Karte, die liegt jetzt schon da hinten am Ausgang links vom Saal. Die könnt ihr euch mitnehmen. Da steht drauf, einmal eins. Für alle die demnächst zur Schule kommen, sind jetzt gerade im Kindergottesdienst. Genau, einmal am Tag, für eine Minute, für eine Person beten. Und dann könnt ihr einen Namen auf diese Karte schreiben. Ist DIN A7, nicht so groß, kann man ganz gut als Lesezeichen gebrauchen. Nehmt es mit und fangt klein an, für einen Menschen. Da kam einmal ein Mann zu Jesus und er wollte eine theologische Erklärung über Nächstenliebe haben. Und Jesus erzählt ihm die Geschichte vom barmherzigen Samariter, der einen findet, der übel zugerichtet wurde. Und dieser eine war für ihn dran. Und dies ist oft zunächst Gottes Dosis für uns. Einer, der eine, die eine, der die uns begegnet. Und so hat Mose übrigens auch anfangen müssen. Als er 40 Jahre vorher den Aufstand geprobt hat, war das Ding ja völlig schief gegangen. Und dann kommt er in der Wüste Midian an und was erlebt er da? Er sieht 7 Mädels. 7 Mädels, die die Schafe ihres Vaters geweidet haben und nun am Brunnen von anderen Hirten auf die Seite geschubst werden. Da ging es erstmal nicht darum, dem Pharao von Ägypten Paroli zu bieten, ein Volk siegreich aus der Gefangenschaft zu führen. Es ging erstmal nur darum, ein blaues Auge zu riskieren, sich mit den derben Hirten anzulegen, um den Mädels zu ihrem Recht zu verhelfen. Das war das, was da für Mose dran war. Und ich glaube, es fängt immer so an, dass Gott uns zunächst sehr überschaubare Aufgaben gibt. Mutter Teresa war eingeladen zu einer Konferenz, die sich thematisch mit dem Welthungerproblem befassen wollte. Alle möglichen Leute waren aus aller Herren Länder angereist. Und an dem großen Eingang lag ein verhungernder Mann. Alle Abgeordneten gingen an ihm vorbei. Mutter Teresa sah ihn, hob ihn auf, brachte ihn in ein Heim und versorgte ihn. Sie kam zu der Konferenz viel zu spät. Als sie mit ihrer Rede dran war, sagte sie: Sie sind um die halbe Welt gereist, um das Welthungerproblem zu lösen. Und jeder von ihnen stieg über diesen Mann hinweg. Wie wollen Sie die Probleme der Welt lösen, wenn Sie diesen einen Mann nicht sehen? Gott verlangt von dir erstmal nur kleine Dinge. Aber lasst uns diese nicht gering schätzen, denn was er uns da zumutet, ist etwas, was wir wirklich tun können. Etwas, was in unseren überschaubarer Möglichkeit liegt. Und wer da lernt, barmherzig zu sein, dem wird Gott auch größere Dinge anvertrauen. Und darum, frag Gott, wo ist der Mensch, wo ist die Situation, in der ich jetzt gefragt bin, und bete darum. Und dann habe den Mut, dich auf das zu beschränken, was jetzt für dich dran ist. Nur noch etwas an die anderen unter uns, die mehr zur Abstumpfung neigen, weil es so viel, wirklich so viel Nöte und Not gibt, dass man erst gar keiner an sich heranlässt. Es ist wichtig, dass wir lernen, immer wieder neu unser Herz zu öffnen, damit wir wirklich sensibel werden für das, was um uns herum geschieht. Die Masse der Not kann einen sehr frustrieren. Wie ein Student mal sagte, eigentlich müssten wir alles ändern. Wir können aber nur ein bisschen ändern und darum haben wir keine Lust, überhaupt etwas zu ändern. Und diese Haltung darf nicht in unseren Herzen wohnen. Petrus und Johannes gingen eines Tages in den Tempel und ich bin mir sicher, da gab es eine irre Menge vieler Bettler. Und Petrus und Johannes hätten auch abgestumpft sein können, weil sie oft an dieser Bettlermasse vorbeigekommen sind. Sie hätten dort durchmarschieren können wie jeden Tag. Sie wollten ja schließlich zum Gebet gehen. Aber sie hatten sich diese Sensibilität bewahrt. Und dann trafen sie diesen einen Bettler, an dem Gott an diesem Tag etwas bewirken wollte. Und ihr Herz entbrannte. Und das kennen wir vielleicht manchmal, dass unser Herz bei einer Sache schneller schlägt. Oder wir denken, was ist das auf einmal, was da sich in mir bewegt? Ihr Herz entbrannte und sie haben diesem Bettler Heil und Heilung vermitteln können. Es ist wichtig, dass wir in jeden Tag hineingehen mit dieser Offenheit. Kann es sein, dass Gott heute durch mich etwas tun möchte? Kann es sein, dass ich heute einem Menschen ein Wort sagen soll, das für ihn wichtig ist? Kann es eine Begegnung geben, die für den anderen entscheidend ist? Das hört sich alles nicht so großartig an. Aber das sind die Dinge, die Gott durch uns tun möchte, die er durch dich tun möchte. Lass uns nicht zulassen, dass kaum noch ein Mensch in unser Herz hineinpasst, nur weil nicht alle hineinpassen. Dass wir bei den vielen Nöten, denen wir begegnen, nicht hart werden, nicht abstumpfen, sondern uns den Blick für Gottes Barmherzigkeit bewahren und für das, was er durch uns tun will. Dann gibt es noch einen zweiten Barmherzigkeitskiller. Manchmal sind Nöte von Menschen selbst verursacht. Oder Menschen machen uns das Helfen schwer. Sehen wir, als Mose sich durchgerungen hatte, die Israeliten auf Gottes Weg in die Freiheit zu führen, sind sie keineswegs ihm um den Hals gefallen. Nein, sie waren eher misstrauisch und skeptisch. Und da hat Gott sie gerade durch Mose aus Ägypten befreit. Und da kommt das erste kleine Hindernis. Das Schilfmeer vor ihnen, die Ägypter hinter ihnen. Und schon werden sie zynisch und sagen zu Mose: Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lasst uns in Ruhe. Wir wollen den Ägyptern dienen. das war ein echter Klopper. Und dann in der Wüste haben sie sich immer wieder irgendwelche Suppen eingebrockt und Mose durfte sie auslöffeln. Bei Mose kam bestimmt irgendwann dieses Gefühl auf, das wir auch kennen. Habe ich das noch nötig? Muss ich das tun, wenn die eh nicht wollen? Aber Mose war tatsächlich unbeirrbar in Sachen Barmherzigkeit. Da hat Gott Mose auf den Berg Sinai 10 Gebote gegeben. In der Zwischenzeit ist das Volk abgefallen. Sie haben sich ein goldenes Kalb gemacht. Und Gott sagt zu Mose, am liebsten möchte ich sie alle vertilgen und dich dafür zu einem großen Volk machen. Ich kann das ja, hat man ja bei Noah gesehen. Klammer zu. Und dann heißt es in 2. Mose 32, Vers 11 und 13a, Mose wollte den Herrn, seinen Gott, besänftigen und sprach, ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast, ich will eure Nachkommen mehren wie Sterne am Himmel. So ist Mose für sein Volk eingetreten. Und sehen wir, das kann schon ein Barmherzigkeitskiller sein, wenn uns Menschen begegnen, die an ihrer Not selber schuld sind. Wir sollten uns darüber im Klaren sein. Es gibt heute viele Menschen, die hart geworden sind und die schreien nicht Hurra, wenn wir kommen und ihnen helfen wollen. Die begrüßen uns nicht mit offenen Armen, sondern die sind vielleicht eher misstrauisch. Und da kommt nicht gleich tiefer Herzensdank herüber, wenn wir ihnen Stunden an Zeit oder auch etwas anderes gegeben haben. Aber sehen wir, Jesus sagt an einer Stelle, dass wir gerade die mal einladen sollen, die es uns nicht vergelten, mit denen es eben nicht gleich gemütlich ist. Wenn wir uns Menschen zuwenden, dann kann es gut sein, dass wir verletzt und abgelehnt werden. Dass Leute, für die wir nur das Beste wollen, uns falsche Motive unterstellen, unsere Motive missverstehen, misstrauisch sind und uns auch sogar wehtun. Und wir dürfen uns darüber im Klaren sein, wenn Gott uns zu Menschen schickt, dann warten nicht nur dankbare Leute auf uns. Und darum brauchen wir Barmherzigkeit vor Gott, die das aushält, die uns hilft, auch zu schwierigen Menschen zu gehen und trotzdem diese Barmherzigkeit in unserem Herzen zu haben. Ein dritter Barmherzigkeitskiller. Ich habe genug mit mir selbst zu tun. Ich denke, so hat Mose auch empfunden. Ich habe 40 Jahre in der Wüste verbracht. Der Hirtenjob ist eine echt harte Tätigkeit. Und verbittert hätte er sagen können, Gott hat mich hier im Stich gelassen. Jetzt sitze ich hier in der Wüste. Ich weiß, ich habe was falsch gemacht, aber jetzt sitze ich hier. Er hätte auch sagen können, ich habe mit mir genug zu tun. Ich kann mich auch nicht noch um andere kümmern. Und ich denke, das ist eine gefährliche Falle. Ich habe es selber schwer genug. Ich habe genug eigene Probleme. Ich kann mich nicht auch noch um andere kümmern. In der Bibel gibt es eine schöne Geschichte, die uns Christoph vorhin im Schriftwort gelesen hat, zur Zeit des Propheten Elia. Elia hat von Gott den Auftrag bekommen, dem Volk eine mehrjährige Dürre und Hungersnot anzukündigen. Und das Resultat war, Brot und Wasser wurden auch bei ihm knapp. Der Bach, an dem er Zuflucht gefunden hatte, versiegte, so wie der Rhein im Moment. Er musste schauen, wie er weiter versorgt wird. Und Gott schickt ihn zu einer Witwe. Und er bittet sie um etwas Essen. Und die Frau sagt, sorry, geht im Moment nicht. Ich habe noch ein bisschen Mehl und ein bisschen Öl für einen Kuchen. Den werde ich jetzt backen, den wollen mein Sohn und ich essen. Und dann werden wir sterben. Und sie sagt damit, es geht uns so schlecht, wir können nichts mehr abgeben. Wir haben Not genug. Und die Reaktion ist ja total verständlich. Aber Elia sagt, wenn ihr Mut habt, in eurer bedrängten Situation noch ein Herz für mich zu haben, dann werdet ihr Gottes Segen erleben. Geh hin, back Fladenbrot für mich und du wirst sehen, dass Gott dein Schicksal wenden wird. Und so geschah es dann auch. Ich glaube, es ist eine echte Falle, dass wenn wir selber in Bedrängnis sind, denken, So, jetzt haben wir so viel mit uns selber zu tun, dass wir kein Herz mehr für andere haben können. Es ist wichtig, dass wir auch in bedrängten Situationen die Tür zu unserem Nächsten nicht verschließen. Denn wisst ihr, die Tür unseres Herzens, die zu unserem Nächsten führt, ist dieselbe Tür, die zu Gott führt. Die Tür unseres Herzens, die zu unserem Nächsten führt, ist dieselbe Tür, die zu Gott führt. Und wenn die Tür unseres Herzens für unseren Nächsten versperrt ist, dann ist da auch kein Eingang für Gottes Barmherzigkeit zu uns. Gott ist kein Einbrecher, der sprengt keine Türen auf. Darum ist es immer eine Falle, wenn wir denken, jetzt kann ich nur noch für mich selber da sein. Dann schneiden wir uns von Gottes Segen ab. Und sehen wir, es gibt auch ähnliche Fälle für die Gemeinde. Und ich hoffe, wir alle empfinden das so, wir sind eine Gemeinde, wo man gerne sein kann. Gut, wenn es so ist. Aber es gibt eine Gefahr. Das Gemeindeleben kann so schnell kuschelig werden, dass man einfach nur noch genießen will und dass wir nicht mehr nach außen denken. Wenn das so käme, wäre es schlimm. Und wir müssen auch immer eine Gemeinde sein, die für andere da ist. Für die, die draußen stehen, für die, die in Nöten sind. Auch wenn vieles andere in der Gemeinde wichtig ist. Aber wir müssen trotzdem aufpassen, dass nicht das Dringliche der Feind des Wichtigen wird und wir uns nur noch mit uns selbst beschäftigen und um uns selber drehen. Es gibt ein Bild, das das verdeutlicht. Wisst ihr, warum das Tote Meer tot ist? Weil es keinen Abfluss hat. Also nicht so ein in der Badewanne, sondern ein Fluss, wo es weiter rausfließen kann. Die Israeliten sind ganz dankbar dafür, weil die holen einen Haufen Stoffe aus diesem toten Meer, was sie gut vermarkten können. Aber es gibt dort kein Leben drin. Es bräuchte nur einen kleinen Abfluss und es wäre bald wieder lebendig. Das Leben geschieht nur da, wo etwas weiter fließt nach draußen. Und das Leben in einer Gemeinde kann nur da geschehen, wo wir aufhören, um uns selber zu kreisen, um uns auf uns zu konzentrieren, sondern es geschieht, wo wir bereit sind, für andere da zu sein. Unser Gott ist auch ein Gott für die anderen. Kommen wir zum Schluss. Ich hoffe, ihr habt bemerkt, es ging mir bei dem ganzen Themenblock nicht darum, uns irgendwelche Bürden aufzulegen. Ich denke, ihr wisst, es ist einer meiner Grundüberzeugungen, dass die Aufgaben, die Gott uns gibt, auch immer für uns zum Segen sind. Mose hat es erlebt. Dort mit dem Volk in der Wüste, dort in der Arbeit für Gott. Dort erst bekam er eine ganz enge, eine tiefe Beziehung zum Herrn, wie er sie vorher nicht gehabt hat. Und dort hat er erlebt, wie Gott die eigentliche Last trug und mit der Last auch ihn. Wenn wir bereit sind, uns Menschen zuzuwenden, die Hilfe brauchen, dann werden wir dort in besonderer Weise Gott begegnen. Ich bin so froh, dass wir das Nest haben. Susanne grinst, sie hat wahrscheinlich bei der ganzen Predigt schon daran gedacht. Es ist so gut, dass wir als Christen in Braunschweig uns da zusammengeschlossen haben und diesen Arm gegründet haben, das Nest, weil wir auch dort Menschen begegnen können. Aber es soll kein Stellvertreter sein, der das jetzt für uns übernimmt, also das Nest, sondern jeder von uns ist an dieser Stelle gefordert. Wenn wir bereit sind, uns Menschen zuzuwenden, die Hilfe brauchen, dann werden wir dort in besonderer Weise Gott begegnen. Es gibt kein erfülltes Leben mit verschlossenem Herz. Erfülltes Leben gibt es nur, wenn wir offen sind für andere. Und ein reiches Leben ist immer ein barmherziges Leben. Und eine gesegnete Gemeindearbeit ist auf Dauer immer eine barmherzige Gemeindearbeit. Und darum lasst uns darauf hinarbeiten, dass Barmherzigkeit ein Kennzeichen unseres persönlichen Lebens ist und ein Kennzeichen unserer Gemeinde ist, bleibt oder wird. Denn unser Herr selber ist in seinem tiefsten Wesen barmherzig und er ist und bleibt unser Mittelpunkt.